Ja, wir dürfen weitermachen in unserer Predigtreihe zum Thema Gebet. Wir hatten ja so eine kleine Unterbrechung mit BU-Abschluss und Taufgottesdienst. Vielleicht erinnert euch noch, vor diesen beiden Gottesdiensten hatten wir schon Zeitpredigten zu dem Thema. In der einen Predigt ging es darum, zu entdecken, wie bunt Gebet ist, etwas Neues auszuprobieren, neue Formen, neue Arten von Gebet. Und in der zweiten Predigt bei Lasse ging es darum, dass wir mit unserer Seele, dass wir uns an die Hand nehmen können, sie zu Gott im Gebet bringen dürfen, weil jede Seele, jeder Mensch Zuwendung im Gebet von Gott braucht. Und heute geht's weiter mit Teil 3 in dieser Gebetsreihe. Das ist überschrieben mit Gebet ist Rebellion. Es gibt immer wieder Menschen, die sich sehr zum Gebet hingezogen fühlen, die viel Erfahrungen, viel Wissen darüber haben und sammeln. Und einer dieser Menschen ist Johannes Hartl. Vielleicht sagt euch dieser Name was, kann man schon mal gehört haben. Der hat ein Gebetshaus gegründet in Augsburg. Da wird mittlerweile Tag und Nacht gebetet, also wirklich 24 Stunden beten da Menschen. Und er hat einige Bücher darüber geschrieben. Und von ihm habe ich eben diesen Satz gelesen: Gebet ist die ultimative Rebellion. Bei mir war jetzt Rebellion nicht das Erste, was mir beim Thema Gebet eingefallen ist. Das hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Mein Gebet, man denkt vielleicht eher so ein bisschen an brav zusammengefaltete Hände oder an fromme Worte, aber an Rebellion vielleicht eher nicht. Man kennt Rebellion vielleicht so, wenn man über rebellische Teenager spricht, die irgendwie die Grenzen ihrer Eltern austesten, aber so ist es nicht gemeint, sondern Rebellion in diesem Sinne wendet sich gegen etwas, bekämpft etwas, begehrt gegen etwas auf, meistens gegen etwas, was irgendwie falsch läuft oder was irgendwie schief läuft, was nicht gut ist. Und Gebet als Rebellion soll ausdrücken, dass Gebet etwas ist, was einen Gegenakzent setzt in der Welt, in der wir leben. Dass Gebet anders ist als vieles, was wir machen, was wir erleben und vielleicht auch eben Dinge bekämpft, die nicht gut sind. Und ich will heute mit euch über drei Dinge sprechen, gegen die Gebet rebelliert und wo wir uns vielleicht auch mit Gebet wieder etwas zurückerkämpfen können. Wenn ich mit Menschen über Gebet spreche oder einfach unterwegs bin mit Menschen, die beten, kommen viele positive Erfahrungen, viel Wertschätzung, aber auch Frust. Viele schaffen irgendwie nicht so viel oder so oft zu beten, wie sie es gerne würden oder vielleicht denken, dass sie es sollten und sind deswegen enttäuscht von sich. Man vergisst zu beten oder man findet die Zeit nicht dafür und das Beten selbst ist irgendwie nicht so geisterfüllt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und dann kommt so eine Predigtreihe in der Gemeinde zum Thema Gebet und man merkt wieder, ach ja, eigentlich wollte ich ja irgendwie ein bisschen mehr beten. Probiert man es wieder, mehr zu beten, hält das so 3 Tage durch und dann merkt man irgendwie, ist es wieder genauso wie vorher. Ich glaube, die Erfahrung machen Menschen. Menschen erleben Gebet irgendwie auch als Pflicht oder als Leistung, die sie erbringen müssen. Etwas, was man irgendwie eigentlich noch tun müsste, weil es zum Christsein dazugehört, weil man das als guter Christ, als gute Christin so macht, weil Gott sonst enttäuscht wäre. Und ja, Gebet gehört zum Christsein dazu. Ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil vom Glauben. Aber immer, wenn etwas in unserem Glauben, in unserem Leben zu etwas wird, was wir tun, nur weil wir es als gute Christen tun sollten, dann müssen wir, glaube ich, nochmal genauer hinschauen. Ich glaube, es kommt nicht von irgendwoher, dass wir Gebet auch als etwas verstehen, was man ableisten muss. Vielleicht auch etwas, in dem man irgendwie besser werden muss. Weil so funktioniert vieles in unserem Leben. Wenn wir hier in Deutschland aufwachsen, werden wir von klein auf daran gemessen und darüber bewertet, was wir leisten und werden immer animiert, besser zu werden in allen möglichen Hinsichten. Ich meine, ja klar, Leistung zu erbringen, Menschen zur Leistung anzuspornen, ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes. Weil es das, was in Menschen drinsteckt, was sie mitbringen, weil das entfaltet, ihre Begabungen, ihre Leidenschaften, ihre Potenziale. Und dabei entstehen ja unglaublich tolle, großartige Sachen. Wenn man sich Sportwettbewerbe wie Olympia anguckt, da kann man nur staunen, was in Leuten drinsteckt. Oder Jugend forscht oder eine Nobelpreisverleihung oder auch nur die Theateraufführung von einer Grundschulklasse. Auch da einfach ist es bewundernswert zu sehen, was entfaltet wird, wenn Menschen ja irgendwie auch zur Leistung angespornt werden, was sie auf die Beine stellen, was sie leisten können. Aber wir leben eben hier in Deutschland, in der westlichen Welt, auch in einem System, das immer mehr Leistung von uns fordert. Die Tendenz geht immer mehr dahin, dass Menschen immer mehr geben müssen, auch immer mehr tun müssen, um das Leben einigermaßen auf die Reihe zu bekommen, so viel investieren müssen, um sich zum Beispiel überhaupt Wohnen, Familie, Erholung leisten zu können. Und die Forderung und der Leistungsdruck sind eben auch in vielen Ecken gestiegen. Kinder haben nicht nur irgendwie Hausaufgaben, sondern müssen auch noch 2 Fremdsprachen und Sprachen und 3 Sportarten können. Und Eltern müssen bitte nicht nur Vollzeit-Arbeitskräfte sein, sondern auch Vollzeit-Supereltern. Und man muss bitte auch immer auf dem neuesten Stand sein, was alle möglichen komplizierten gesellschaftlichen und politischen Fragen auf der ganzen Welt angeht. Und wie gesagt, dann kommt man in die Gemeinde oder erzählt an die Pastoren, dass man auch einfach zwischendurch noch so ein paar neue Gebetsformen ausprobieren sollte. Da kann leicht das Gefühl entstehen, hier auch noch mehr machen zu müssen, nicht genug zu sein, immer etwas vorzeigen zu müssen, damit man etwas wert ist. Und es ist so bitter, wenn wir dieses Gefühl von diesem Leistungsdruck auch sich in unserem Glauben ausbreitet. Weil der eigentlich genau das Gegenteil verkündet. Klar, beim christlichen Glauben geht es auch darum, etwas zu tun, aber vor allen Dingen geht es erstmal darum, dass wir angenommen sind bei Gott. Dass wir nichts tun müssen oder können, damit er uns liebt, damit er uns vergibt. Und ja, wie gesagt, auch wir sollen liebevoll leben. Wir sollen umkehren, wir sollen Schuld bekennen, die wir haben. Wir sollen Versöhnung verbreiten, wir sollen Beziehung zu ihm gestalten, zu anderen Menschen auf eine gute Art und Weise gestalten. Aber wie gut wir das hinkriegen, das ändert nichts an der Art und Weise, wie Gott uns sieht und was wir für ihn sind, nämlich seine geliebten Kinder, die einfach so und jederzeit zu ihm kommen dürfen. Alles, von dem wir denken, was wir mitbringen müssen, alles, von dem wir denken, was wir tun oder vorzeigen müssen, das hat Jesus schon längst getan und getragen. Das wird in der Bibel an verschiedenen Stellen beschrieben und in Epheser 2, Vers 18 wird das so beschrieben. Denn dank Jesus Christus haben wir alle durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Durch Jesus Christus. In den Evangelien wird uns davon erzählt, dass Jesus zum einen den Menschen begegnet ist und sie angenommen hat, sie aber auch zur Umkehr gerufen hat und dann aber ans Kreuz gegangen ist und alles getragen hat, was zwischen ihnen und Gott steht und es überwunden hat. Und darum können wir sagen, Jesus hat alles erledigt, wo wir denken, das hindert uns, zu Gott zu kommen. Das dürfen wir Jesus abgeben und er trägt das. Jesus erledigt das. Und für uns bleibt ihm nur noch übrig, zu Gott zu kommen. Die Momente, in denen wir denken, wir tun nicht genug, wir sind nicht genug, die hat Jesus mit ans Kreuz genommen und überwunden, sodass wir frei von all dem sind. Sodass wir vor Gott einfach sein dürfen, ohne Wenn und Aber. Es gibt nichts, was wir dabei tun müssen, nicht mal irgendwas Bestimmtes sagen, keine bestimmte Zeit anhalten. Manchmal reicht einfach nur so ein Hallo, ich bin noch da. Und hier wird Gebet zu einer Art Rebellion. Zu einem Gegensatz gegen all die anderen Bereiche in unserem Leben, in denen wir immer etwas mitbringen müssen. In denen wir immer etwas leisten, etwas vorzeigen müssen. Und klar, ein Gebet muss trotzdem bewusst begangen werden. Das gehört dazu. Man kann nicht beten, ohne zu beten. Das muss man schon irgendwie machen. Es braucht natürlich diese Hinwendung zu Gott. Aber das ist eben alles, was es braucht. Und das finde ich so eine Wohltat in Situationen, wo ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Oder ich habe irgendwie meinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Es sind Sachen nicht so gelaufen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe Fehler gemacht. Ich bin enttäuscht von mir. Dann darf ich mit all dem zu Gott kommen. Ich muss nichts bringen, nichts sagen, nichts tun. Ich darf einfach sein. Und das entlastet, das befreit mich, das stärkt mich und das tröstet mich. Gebet ist einfach sein vor Gott. Das ist die erste Rebellion. Es geht in unserem Leben, in unserer Gesellschaft viel um Leistung, habe ich gerade gesagt. Und das Leben ist aber nicht nur von Leistungsdruck geprägt, sondern es war auch, glaube ich, noch nie so schnell und laut wie heute. Wir nehmen jeden Tag tausende, Abermillionen Eindrücke in uns auf. Menschen, die uns begegnen, nicht nur vor Ort, sondern auch vielleicht über Zoom oder am Telefon oder auf irgendwelchen Bildschirmen. Aus aller Welt hören wir Nachrichten, Bilder und Videos. Wir bekommen E-Mails, wir sind in den sozialen Medien unterwegs. Wir hören Straßenlärm, wir hören Musik, Podcasts, Handyklingeln, Kindergeschrei, manchmal auch alles gleichzeitig. Und ich kenne das nicht von wenigen Menschen, zum Beispiel, dass man der Fernseher läuft, man sitzt auf dem Sofa und man hat gleichzeitig das Handy in der Hand und liest Nachrichten, liest E-Mails, guckt vielleicht noch, spielt irgendein Spiel, was auch immer. Unsere Ohren, unsere Augen, unser Kopf und damit auch unsere Seele sind eigentlich immer beschäftigt, haben immer Eindrücke. Diese Momente, in denen man mal nichts macht, in denen man einfach mal da sitzt, in die Luft guckt, irgendwie nachdenkt, seine Gedanken freien Lauf lässt, vor sich hin summt oder einfach mal nichts um sich herum hat, was so die Aufmerksamkeit auf sich zieht, die sind super selten geworden. Ich habe irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich sag's euch trotzdem, dass, wenn das Handy auch nur da liegt, es einen schon Kraft kostet, nicht die Aufmerksamkeit darauf zu wenden. Also wenn das Handy einfach nur neben uns am Schreibtisch liegt, das kostet uns schon Kraft und nimmt Kapazitäten ein. Also wir sind beschäftigter als je zuvor. Und in diesem ganzen Strudel von Hetze und Reizüberflutung ist Gebet ein Raum zum Durchatmen. Das ist die Art, wie ich gerade persönlich Gebet am meisten erlebe, als wirklich als Raum zum Atmen. In Momenten, in denen mir alles zu viel wird, es zu schnell geht, mir zu viele Gedanken im Kopf sind, zu viele Gefühle im Bauch, zu viel irgendwie auf der Seele ist, erlebe ich es als so befreiend, mein Handy wegzulegen, und jetzt merke ich auch gerade, ich muss es woanders hinlegen, wo ich es nicht sehe, mich vom Lärm wegzudrehen, einmal tief ein- und auszuatmen und nochmal tief ein- und auszuatmen. Und dann sage ich oft sowas wie, Jesus, hilf mir. Oder ich bin da. Oder Jesus, erbarme dich. Oder ich sitze einfach nur da und richte mich einmal zu Gott aus. Das sind kleine Momente, in denen ich einmal Luft zum Atmen bekomme. Durchs Einatmen. Und ich auch Dinge loslassen kann durchs Ausatmen. In denen ich einmal ruhig werde, mich einmal auch finde und mir das einmal Halt gibt, da zu sein, wo ich gerade bin. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das hebräische Wort für den Heiligen Geist, Ruach, für die Geisteskraft, sowas wie Wind, Hauch und Atem bedeutet. Uns wird in der Schöpfungsgeschichte erzählt, dass durch den Geist Gottes der Lebensatem in den Menschen eingehaucht wird. Atem steht für Leben, für Erneuerung, fürs Aufblühen. Und im Neuen Testament, in 2. Korinther 3,17, wird der Geist so beschrieben: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit auf viele Art und Weise. Freiheit von dem, was ich eben angesprochen habe, was uns trennt von Gott, was uns trennt von anderen Menschen. Aber ich glaube auch das, was uns belastet, was uns beschäftigt, wo wir das Gefühl haben, das zerrt an uns. Die Geisteskraft, dieser Geist der Freiheit, der Atem Gottes in uns, führt ihm nicht in diese Enge, in diese Beklemmung, sondern er führt ihn in die Weite. Der macht uns frei. Und im Gebet können wir diese Geistkraft erleben, wortwörtlich wirklich im Durchatmen, in der Atempause, aber auch indem wir sie in unserem Gebet erleben, indem sie uns neue Kraft einhaucht, zu uns spricht, uns von Enge und Last in unserem Leben befreit. Das Spannende ist ja, diese Atempausen, dieses zwischendurch mal innehalten und mit Gott in Verbindung sein, diesen Geist durch sich wehen lassen, diese Pausen hat sich Jesus auch genommen. Das wird uns in den Evangelien erzählt, dass er erstmal auf einen Berg steigt und beten geht, nachdem er gerade eine Masse an Menschen mit Essen versorgt hat. Und zwar alleine, ohne seine Jünger. Er kommt dann auch zu ihnen, verbringt schon wieder das nächste Wunder. Aber auch er brauchte anscheinend dieses Durchatmen, diese Ruhe, diese Stille und diese Nähe bei Gott, in denen der Geist ihm Luft zum Atmen gegeben hat, neue Kraft, Nähe bei Gott, die er da bekommen hat. Und ich glaube, wenn Jesus sich die genommen hat, dann brauchen wir die umso mehr. Diese Atempausen im Gebet, die so ein Gegenakzent sind gegen alle Hetze in unserem Leben, gegen alle Reizüberflutung. Ein Moment der Stille, in dem nichts anderes da ist, als mein Gott, mein Jesus und ich und sein Atem, der durch mich fließt. Gebet als Atempause, das ist die zweite Rebellion. Die dritte Rebellion. Gerade kam eine neue Studie raus über Jugend in Deutschland. Und die zeigt, die junge Generation, der geht's nicht besonders gut. Wir sind durch die vielen Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, Corona, der Ukraine-Krieg, auch die Klimakrise, sehr belastet. Die Hälfte leidet unter starkem Stress, viel unter Erschöpfung und sie gucken sehr pessimistisch in die Zukunft. Bei einer Studie von vor 2 Jahren hieß es auch schon, dass weniger als 10% der jungen Menschen davon ausgehen, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden als sie selbst. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das so sein wird oder nicht, ob sie das richtig einschätzen oder nicht, ist hier erstmal vielleicht gar nicht so sehr die Frage, aber so fühlt es sich für sie an. So erleben sie gerade die Welt um sie herum. Und als Gründe für ihre Sorgen haben sie eben genannt, wie gesagt, die Klimakrise, den Krieg, Corona, aber auch das Bildungssystem und soziale Gerechtigkeit. Unter jungen Menschen und in den sozialen Medien begegnet mir sehr viel Resignation und Hilflosigkeit. Und das gibt's bestimmt auch in den anderen Generationen. Man weiß nicht so richtig, was sich überhaupt noch lohnt, was man tun soll, überhaupt noch etwas tun kann, in seinem eigenen Leben, in der Welt überhaupt. Und ich muss sagen, mir geht das manchmal auch so. Überlebenswichtige Systeme in unserem Land wie Pflege und Bildung ächzen irgendwie so vor sich hin. Das Wetter wird immer extremer und der Umgangston oft ganz schön rau. Ich bin in den sozialen Medien, so auf Instagram, viel in christlichen Kreisen unterwegs, folge da vielen Menschen, die christliche Inhalte posten und Leuten aus der Kirche. Und alle paar Wochen gibt es in diesen Kreisen, in den sozialen Medien, ein Aufregerthema, bei dem sich Christinnen und Christen gegenseitig wirklich an die Gurgel gehen. Und ich weiß, das ist nicht nur unter Christinnen und Christen so, das ist auch bei allen möglichen Themen in der Gesellschaft so. Aber bei uns ist es nicht besser. Und auch da frage ich mich, wie soll das weitergehen? Da verliere ich manchmal die Hoffnung, dass sich noch etwas bessern kann, dass es sich noch lohnt zu investieren, etwas Gutes bewegen zu wollen, sich einzusetzen. Und ich glaube, in diesem Gefühl, dieser Resignation, dieser Hoffnungslosigkeit, ist auch Gebet eine Rebellion. Nicht, weil wir im Gebet optimistisch sein müssen, nicht, weil sich durch das Gebet alle unsere Probleme lösen, weil wir schnelle Antworten bekommen oder wir einfach damit sagen, ja okay, Gott wird schon irgendwie richten, sondern Gebet ist Rebellion, weil es einfach etwas anderes ist als Resignation. Gebet ist Rebellion, weil es etwas anderes ist als Nichtstun. Etwas anderes ist als Aufgeben. Selbst wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun kann, selbst wenn ich keine Kraft oder Perspektive mehr habe und selbst wenn ich bete, Gott, ich bin resigniert, dann gebe ich das immer noch in meinem Gebet an jemanden ab, der nicht resigniert ist. Dann gebe ich das immer noch an jemanden ab, bei dem es gut aufgehoben ist. Der mehr weiß als ich, der mehr darüber weiß, wie diese Welt, diese Gesellschaft, unser Land sich entwickeln soll und wird. Und der selbst in eine Welt und unter Menschen gegangen ist, die auch damals schon ganz schön kaputt waren. Wir müssen uns ja nicht die Illusion machen, dass heute alles viel schlimmer ist als jemals irgendwo anders auf der Welt. Ich glaube, es gab schon immer viele Krisen, Resignation, viel, viel Leid auf der Welt. Auch zu der Zeit, wo Jesus auf die Erde gekommen ist. Auch da war schon viel kaputt. Die Systeme waren kaputt, es gab kranke Menschen, es gab Hoffnungslosigkeit. Es gab das Bedürfnis nach Hilfe. Und in diese Welt hat sich Jesus reinbegeben. Er hat sich da reinbegeben, er hat gesagt, ich gebe euch nicht auf, ich komme zu euch. In so einem ganz berühmten Vers in der Bibel, in Johannes 3,16, finde ich, wird das gut beschrieben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat diese Welt so geliebt, mit allem, was in ihr ist. Und er liebt sie auch immer noch, mit allem, was in ihr ist. Er findet die, die verloren sind. Und er findet auch uns in unserer Verlorenheit. Diesem Gott begegnen wir im Gebet und dürfen wissen, er hat uns, er hat unser Land, er hat unsere Gemeinden, unsere Menschen hier, die wir begegnen, er hat diese Welt nicht aufgegeben. Und diesem Gott begegnen wir im Gebet und von ihm dürfen wir uns tragen lassen durch Resignation, durch Hoffnungslosigkeit, durch Krisen hindurch. Sich in all dem an ihn zu wenden, auf ihn zu hoffen und vielleicht manchmal auch einfach nur mit ihm zu weinen oder ihn anzuschreien, all das Ich glaube, das ist Rebellion. Und hier wird Gebet auch zu einer Rebellion, zu einem Gegenakzent zu unserer Zeit. Wir wollen mit dieser Predigtreihe Gebet nicht sagen, ihr müsst alle mehr beten, sondern wir wollen gemeinsam entdecken, was für ein Geschenk uns Gott damit gegeben hat, dass wir in direktem Kontakt zu ihm stehen dürfen. Dass wir mit ihm sprechen dürfen, dass wir in seine Nähe kommen dürfen, dass er uns mit im Gebet neue Perspektiven in unser Leben schenkt und dass er auch im Gebet zu uns spricht und wir auf ihn hören dürfen. Darum soll es in einer der nächsten Predigten auch noch ein bisschen mehr gehen. Aber heute will ich uns einladen und ermutigen zu diesem ganz einfachen Sein dürfen vor Gott, zu diesen Atempausen in deinem schnellen Leben und zum Gebet als einem Ort, wo du mit deiner Hilflosigkeit, deinen Fragen, deiner Resignation hinkommen kannst. Ich will euch einladen zu dieser Rebellion gegen das, was an uns zehrt, was uns belastet, zu einem göttlichen Gegensatz in unserem Leben, zu Gebet. Amen.